Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Shohei Ohtani sorgt wieder für Rekorde. Sandy Alcantara und Kevin Gausman haben einen richtig guten Start in die neue Saison. Und das ABS-System, das hält alle auf Trab. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo.
Wir fragen, haben auch in der letzten Saison immer nach der Gesamtlaune gefragt, so rein baseballtechnisch. Wir wollen nicht auf unsere anderen Launen etc. zu sprechen kommen, aber Axel, wie ist denn das gesamte Befinden rein als Baseballfan?
Rein als Baseballfan oder als Red Sox-Fan? Das sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
Dann machen wir erstmal einen ganz sanften Start in diesen Podcast. Dein Wochenende als Baseballfan.
Ach, das ist okay. Ich habe tatsächlich gemerkt, wie sehr ich das Spiel über den Winter dann doch vermisst habe. Und ich habe viel gesehen und es hat mir in Teilen gut gefallen. Und ich hatte auch tatsächlich Spaß an der Atmosphäre, weil ich glaube, die Opening Week hat schon so ein bisschen gezeigt, dass Baseball auf jeden Fall dass Baseball nicht tot ist, sondern dass Baseball gelebt wird weiterhin.
Ich glaube ja auch, dass Baseball im Moment in einem fantastischen Zustand ist. Deswegen sind solche Nachrichten wie drohender Arbeitskampf oder auch ESPN Unlimited MLB TV ist nur nutzbar, wenn man ESPN Unlimited hat, sind natürlich dann so ein bisschen Steine oder Stöcker in den Speichen von der MLB beziehungsweise vom Baseball. Florian, wie geht's dir denn nach dieser ersten Woche? Beziehungsweise dir als Baseball-Fan.
Also als Baseball-Fan geht's mir auch wie Axel sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt schon mehr Baseball geguckt, als es die Zeit eigentlich erlaubt, sagen wir es mal so. Ich bin also länger wach geblieben und früher aufgestanden, um Dinge noch zu gucken, bevor ich dann meiner Lohnarbeit nachgehen muss. Also ich versuche so viel zu konsumieren, wie es geht, weil das Spiel einfach toll ist. Ich habe es vermisst und das Spiel ist toll.
Da möchte ich zustimmen.
Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, die ich diese Woche in einem Podcast gehört habe. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie er heißt, aber es war halt so ein allgemeiner Sports-Talk. Und da ging es darum, dass die MLB so medienintern mittlerweile tatsächlich klar als Nummer 2 in den USA in den Ligen dargestellt wird. Dass sie halt die NBA überholt haben, was Ratings angeht, was Zuschauerzahlen angeht. Und dann haben sie es mit ein paar Zahlen unterfüttert. Also das Spiel 7 in der letzten World Series, 50 Millionen Zuschauer weltweit. Das Finale der World Baseball Classics, 10 Millionen Zuschauer weltweit. Und das sind halt Zahlen, da kommen die NBA Finals nicht dran mit nichts und wieder nichts. NHL dreimal nicht. Und die einzigen, die halt über den Dingen stehen, ist halt die NFL, ist halt Football. Aber Major League Baseball ist gesund. Und ich glaube, das ist etwas, was wir so vor 3-4 Jahren nicht hätten unterschreiben können. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie geht's denn weiter im Baseball? Stirbt die Audience weg? Was passiert mit den jungen Leuten? Und mittlerweile scheint es so zu sein, dass auch junge Leute wieder vermehrt in den Ballpark gehen, vermehrt Baseball gucken. Und dass das Spiel lebt, und ich finde schon, dass man das auch merkt in den Stadien. Es ist gute Stimmung, es ist sehr laut, es ist weiterhin ein fachkundiges Publikum da und es macht einfach Spaß zum Zugucken.
Ich finde ja auch, Baseball hat so ein bisschen was von seinem heiligen Ernst verloren. Wir haben früher immer dieses Oldschool-Baseball erlebt, wo die Leute gesagt haben, hier, es gibt ein paar Regeln, du feierst nicht, wenn du einen Homerun schlägst, du zeigst ansonsten keine Emotionen, Respekt und so weiter. Und diese heilige Ranzigkeit, die hat die MLB so ein kleines bisschen überstanden. Das fing an mit Leuten wie Mookie Betts, das machte dann weiter mit Julio Rodriguez und dann sind jetzt Leute wie Jackson Churio dann auch mit dabei. Wir sprechen gleich noch über ein paar Vertragsverlängerungen von sehr jungen, aufregenden Spielern. Und das, glaube ich, zieht dann auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer an. Und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Geschichte gewesen.
Ja, es war ja dieses Let the Kids Play.
Genau.
Ne? Diese Geschichte, wo man dann gesagt hat, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren, wo du mit dem Stock im Arsch um die Bases rennen musst, weil du gerade den entscheidenden Home Run in irgendeinem Playoff-Spiel geschlagen hast und dann vielleicht kurz vor Homeplate mal in die Hände klatschen darfst. Mhm. Ja, sondern es ist, MLB hat tatsächlich den Sprung ins 21. Jahrhundert ganz gut geschafft, wenn auch mit 20 Jahren Verzögerung. Aber trotzdem, sie sind da. Und da haben sie anderen Sportarten was voraus, muss man ja auch klar so sagen.
Ja, und ich finde ja auch, wenn man sieht, dass wieder mehr auch über Baseball geredet wird. Also es wird nicht nur über das Spiel geredet selber, also Yankees gegen wen auch immer, sondern es wird über wie entwickelt sich Baseball, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Ne? Es gab ganz, ganz viele Kommentare dazu, was Netflix mit Baseball zum Beispiel gemacht hat. Das wäre ja vor 20 Jahren undenkbar gewesen, so etwas. Ich finde auch, dass die American Pastime war Baseball oder ist Baseball ja immer. Also, und es ist halt das, was früher mal so wichtig war, wird jetzt plötzlich heute wichtig. Und das ist ja gut, dass das so ein bisschen in die Neuzeit transferiert worden ist. Und das wird ja jetzt nicht das Letzte sein, was passiert. Aber sie haben es ja geschafft, dass sie sich ändern. Und wie du gerade gesagt hast, der Lockout oder ein Streik, das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann.
Es wäre tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ich glaube, das wissen sie aber auch.
Ich hoffe, dass sie das wissen.
Das weiß MLB und das weiß MLBPA auch.
Ich hoffe, dass sie sich einig werden im Laufe dieser Saison, weil das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und sie sind im Moment gerade wirklich auf der Überholspur, auf der linken Spur. Und über Regeländerungen, die in den letzten Jahren passiert sind, haben wir sehr viel Gutes hier auch erzählt und sind eigentlich ungeteilter Meinung darüber. Über eine neue Regeländerung sprechen wir gleich noch. Ich will das Ganze so ein ganz kleines bisschen erst aufbauen, hier den Spannungsbogen, weil das macht man so in Diskussionsrunden. Bitte
im Aktien. Fernsehen.
Im ne? Fernsehen, genau.
Man so im ja, Fernsehen.
Andreas, wie geht's denn dir als
Herr Schlünske?
Als Boston Red Sox-Fan geht es mir nicht so richtig gut, aber das Schöne, was ich jetzt hier erlebe, ich spiele ja im Moment Out of the Park und ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Jetzt über Ostern werde ich die erste Saison fertig gehabt haben und fertig spielen. Ich bin genauso gestartet mit meinem Boston Red Sox Team in Out of the Park 26. Es war okayes Pitching bis dahin. Die Power hat überhaupt gefehlt. Sie haben keinen Ball getroffen. Wilson Contreras ist nach, ich glaube, erst 15 Spielen über einen Betting Average von 100 gekommen. Der war bis dahin und hatte ein 7.97er Betting Average. Also deswegen, ich habe das alles schon erlebt jetzt vor ein paar Tagen. Deswegen bin ich noch halbwegs ruhig. Aber auch letztes Jahr sind die Red Sox mit 1-5 gestartet. Und trotzdem, so ein ganz kleines bisschen Zweifel ist bei mir jetzt schon in den Körper gekrochen. Und Axel nickt gerade und bei ihm ist das ähnlich.
Bei mir ist das ähnlich, ja. Ich glaube, ich habe es dir ja geschrieben, wann war das denn? Das zweite Reds-Spiel, das achte Inning, das hat mich. Also wir können es als Overreaction Donnerstag hier vielleicht abstempeln, aber das hat mich gebrochen, dieses achte Inning. Das war ganz, 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 ganz schlimm. Und ich habe dich ja gefragt, weil du konntest es nicht sehen. Und dann sagst du, erzähl alles. Und ich sag, du willst es nicht hören. Du willst es nicht hören. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen underwhelmed von der bisherigen Performance der Red Sox. Vor allen Dingen die Reds-Serie, da waren mir ein paar Fehler bei, wo ich sage, wow, das sind halt schon Basics. Dafür ist eigentlich ein Springtraining da, dass das dann in der Regular Season nicht mehr passiert. Bei der Astros-Serie, da kann man dann halt noch sagen, okay, das ist halt auch wirklich ein starkes Team, das sind dann vielleicht Kleinigkeiten, obwohl es halt sich ehrlich gesagt schon nach großer Dominanz der Astros angefühlt hat.
Ich werde an dem Tag, an dem Jordan Alvarez seinen Rücktritt vom Baseball bekannt gibt, eine große Feier ausrichten und alle sind eingeladen.
Naja, aber ihr werft ihn ja auch ständig ab als Red Sox.
Ständig.
Ja, genau, ständig.
Und deswegen ist er böse und dann ist doch
klar. Der hat einen Betting Average von 8,83 gegen die Red Sox in seiner Karriere. Er ist nicht auszumachen für die Red Sox. Es ist unfassbar. Also so ein Spieler, so, der nervt mich dermaßen. Maßen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Naja. Ja. Genug Peter, über die Red Sox.
Der Peter Winhoff.
Jiří Steiner. Hat Peter Winhoff immer gegen den FC
Peter
getroffen?
Peter Winhoff ist meine Nemesis.
Den Namen hatte ich vergessen.
Der Medianspieler der deutschen Fußball-Bundesliga. Wenn du in der Wikipedia unter medioker oder mittelmäßig nachguckst, dann ist da ein Bild von Peter Winhoff. Trifft gar nichts. So, aber wenn es gegen den FC gegangen ist, Torschütze Peter Winhoff.
Peter Winhoff ist quasi der Spieler, der bei Wins Above Replacement quasi.
Genau. Ist der 1.0 Spieler.
Junge, ey. Ja, und das ist Jordan Alvarez.
Ja, das ist furchtbar. Florian, ganz kurz zu deinen Giants. 2-4 jetzt gestartet, ist jetzt auch nicht so richtig prickelnd.
3-4,
hoffentlich. 3-4?
Nee, 2-4.
2-4.
Einen Sieg hergeholt. Guck mal, in meiner Fantasie wahrscheinlich. Ja, es ist, also hätten wir die Sendung direkt nach der Opening Weekend aufgenommen, die Serie der Yankees, da haben die Giants ja offensiv nichts hinbekommen. Und das war so dieses, da bin ich wirklich, du gehst in die Saison rein, du freust dich auf Baseball, du hast total Bock auf dein Team. Und dann ist diese so leere Performance gleich die ersten Tage, das saugt dir einfach erstmal Energie. Nur um dann festzustellen, dass ein Sieg gegen die Padres dann einfach alles wieder rausholt. Und du dich fühlst, als wärst du 20.
Ja.
Okay, 25. Aber ja, und ich bin halt, es ist halt lustig, weil quasi jedes kleine Detail wird gerade komplett unter die Lupe genommen, weil wir einen Coach haben, der aus dem College direkt in die MLB ist. Und alles, was passiert, wird quasi, da wird er unter die Lupe genommen. Und wie reagiert er hier? Warum spielt er nicht wie die Rockies? Weil die Rockies ihre Spieler von Position 1 auf 9, auf 3, auf 7, auf 2, also wirklich hin und her schieben wie nichts Gutes gerade. Was übrigens auch die Ausrichtung war, was wir hier in der Vorschau so auch erzählt haben. Und warum machen wir das nicht, während eben letztes Jahr mal gemotzt wurde, wenn Spieler ständig wechseln? Mhm. Also, und weil jetzt ein neuer Manager da ist, ist alles plötzlich immer sofort ein Riesending. Und das ist super anstrengend gerade.
Die Giants also bei 2-4. Und wie gesagt, wir haben im Moment nicht viel zu lachen. Man wird ja während einer Baseballsaison ungefähr 15 Mal von seinem Team gebrochen. Umso schöner sind es dann so ein Sieg, der nach 3-5 im siebten Inning noch in einen 6-5 umgewandelt wird und man denkt, man kann durch Wände laufen und World Series or Bust. Das ist das Schöne, das Zauberhafte an der MLB-Saison mit 162 Spielen. Es ist einfach so. Wir wollen über die Opening Night sprechen.
Du hast nicht viel Zeit, sauer zu sein. Es geht relativ zügig weiter. Ne?
Übrigens, wisst ihr, welches die drei Teams sind, die wenigsten Runs gescored haben bisher? Okay, 4. Es sind die Athletics.
Oh, die Athletics haben auch keinen guten Start gehabt.
17 Runs, die Reds 17 Runs und die Boston Red Sox 17 Runs. Es gibt ein Team, was noch weniger Runs gescored hat. Ratet, welches das ist. Richtig, es sind die San Francisco Giants.
Natürlich.
Die haben jetzt 14 Runs gescored.
Sie hatten nach zwei Spieltagen, nach zwei Spielen hatten sie 4 Hits.
Ja. Also, und ja. Aber das Gute ist, im Sommer reden wir. Im Sommer bin ich auf Platz 1 und habe die Dodgers
gespielt
in der Serie. Wunderbar.
4 Hits. Der hat Aaron Judge bis heute nicht.
Dafür hat er aber. Also, jetzt. Sombrero heißt das, ne? Heißt das nicht ein Sombrero?
Golden Sombrero, 4 Strikeouts in einem Spiel. 4 Strikeouts, das war in der Opening Night.
Ja, das war der erste MVP in der Geschichte, der das hinbekommen hat. 0-5 und 4 Strikeouts.
Wir hatten so einen schönen Fahrplan für diesen Podcast. Okay. Ah, was machen wir?
Entschuldigung, meine Güte. Es ist die erste reguläre Folge der neuen Saison. Da muss man sich doch erstmal finden.
Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber du fängst gleich wieder an mit dem Zanken hier.
Mit Streit.
Wir wollten über die Opening Night sprechen. Giants gegen Yankees zum ersten Mal auf Netflix. Sie bekommen dieses Jahr noch das Home Run Derby und sie bekommen in diesem Jahr noch das Field of Dreams Game. Also drei Spiele in diesem Jahr, drei Spiele in Anführungsstrichen bei Netflix. 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben sie laut Pressemitteilung gehabt. Sie haben allerdings sehr viel Engagement dann auch wohl gehabt auf den sozialen Medien. Und Axel hat das Spiel nicht gesehen. Florian und ich haben das Spiel gesehen. Ich fand's völlig over the top. Erstens, brauche ich kein Opening Night Spiel. Ich möchte einen Opening Day haben, der fängt um 19 Uhr deutscher Zeit an und geht bis tief in die Nacht. Jede Stunde fangen 2 oder 3 Spiele an und es ist einfach ein Feiertag. Das ist das Erste, was ich mit Netflix und der Opening Night habe. Das Zweite war, dass unbedingt dann noch Sachen promotet werden mussten, die jetzt in der nächsten Zeit mit ins Programm gekommen sind und kommen werden. Barry Bonds wurde da als Experte reingezogen. Ja, es war eine schöne Schnurre, die er erzählt hat, dass er mal bei Josh Steinbrenner aufgelegt hat, als der ihn nach New York holen wollte und er dann bei den Giants unterschrieben hat. Das war eine schöne Schnurre, die er da erzählt hat. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ist auch egal, das war eine schöne Geschichte. Mir war es völlig, wirklich zu viel und dann sah das Scoreboard aus wie eine Katze.
Ja, ich hatte auch eher so eine, ja, so, oder eine Katze mit einer Batman-Maske.
Ja, genau. So
im Kopf.
Das war auch nicht hübsch.
Also, ja, genau. Also jetzt müssen wir sagen, hier sitzen 3 alte weiße Männer. Das heißt, jede Veränderung ist für uns immer schwer zu ertragen.
Ja.
Das müssen wir vorher sagen.
Das müssen wir auch mit unseren Pflegern besprechen.
Das ist genau.
Wir für den einen mehr, für den anderen weniger.
Richtig. Und wir sagen jetzt nicht, wem es am schwersten fällt. Auf jeden Fall ist es ja nicht schlecht, wenn es was Neues gibt. Netflix hat aber für mich gefühlt versucht, alles neu zu machen. Also, dass du Experten vorher einlädst, das machen alle anderen auch. Mhm. Dass du dies machst, also dieses ganze Tamtam vorher, überhaupt Opening Night, bin ich bei dir. Aber dann während des Spiels einfach Fehler zu machen. Also, wenn der Hauptkommentator 3-mal Brandon Webb sagt, obwohl das Logan Webb ist, ich habe schon zweimal gerufen, Hunter, schlag ihn. Weil Hunter Pence saß daneben, der immer noch ein Giants-Fan ist und der hätte ihm einfach mal, jedes Mal, wenn der Brandon Webb sagt, einfach einen hinten an den Nacken geben müssen. Dann haben sie die allererste ABS-Challenge in der Geschichte der MLB einfach verpasst, weil was nicht geklappt hat. Also da, wo wir alle drauf geguckt haben, ich glaube, es gab ja sogar Wetten, wahrscheinlich konntest du drauf, wer und was macht die erste Challenge, wird sie gut gehen oder schlecht gehen. Das war, finde ich, also das passte nicht. Und dann eben, wie du gesagt hast, das Gefühl fand ich, dass das Spiel nicht im Vordergrund steht. Und ich finde, bei Baseball hast du bei jeglicher Übertragung, seien es jetzt die der lokalen TV-Sender oder wenn es auch nationwide in den großen Netzwerken übertragen wird, du hast immer das, wir kümmern uns ums Spiel. Und in den Inning-Pausen gibt es Werbung und das ist auch in Ordnung und das macht man auch. Aber währenddessen da herrscht der Ruhe. Da wird jetzt mal zugeguckt und da wird das kommentiert, was auf dem Platz ist. Und das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Und deswegen, das war eine absolute 6 Sätzen und ich bin froh, dass es nur noch, also ich will nicht wissen, was sie aus dem armen Field of Dream Games machen, weil das, also.
Ich meine, das hat die MLB damals ganz gut gemacht, als Kevin Costner da aus dem Mais rauskam und so und das dann so ein bisschen erzählt hat noch, nacherzählt hat. Ist er ja wirklich.
Ja, als Kevin Costner aus dem Mais rauskam, war noch alles in Ordnung.
So, genau. Vielleicht können wir das auch gleich als Zitatkachel haben für den Podcast. Genau. Ich bin auch wirklich gespannt, was aus dem Field of Dreams Game wird. Was sie mit dem Home Run Derby machen, geschenkt. Ist mir völlig egal. Kyle Schwarber hat es übrigens bei Out of the Park gewonnen, aber das nur am Rande. Das ist mir völlig egal. Ich möchte, dass wir haben vorhin drüber gesprochen, Let the Kids Play und die alte Ranzigkeit ist mir mit dabei. Aber ich möchte, dass die Basics des Baseball, dass die im Vordergrund stehen, auch bei einer Netflix-Übertragung. Das hat mich genervt an dieser Opening Night. Und wie gesagt, ich möchte gerne einen Opening Day haben. Ich weiß noch, ganz zu Anfang unseres Podcasts haben die Houston Astros mal eine Opening Night gehabt. Damals waren sie das schlechteste Team der Liga und haben das erste Spiel gewonnen damals. Und das weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen hatten, dass das vielleicht die einzige Feierstunde ist für die Houston Astros in diesem Jahr. Aber ich bin so ein großer Fan vom Opening Day ab 19 Uhr. Und das ist etwas.
Habt ihr die Bilder aus Cincinnati gesehen?
Also, ja, ja, ja.
Florian.
Ja, die haben wir leider gesehen.
Ja, haben wir gesehen.
Sorry, ich meine das, was davor los war, nicht das Spiel. Ich meine, ganz früher war der Opening Day, der fing immer in Cincinnati an, weil die Reds die älteste Franchise sind. Und dieses, dass das zum Beispiel aufgegeben wurde, damit kann ich leben, weil ich, wie du das auch empfindest, Andreas, du hast halt ab 19 Uhr in den USA halt irgendwie ab morgens um 10 oder 12, je nachdem, in welcher Zeitzone du bist, Baseball die ganze Zeit, es läuft mit, die Vorberichte, die Leute sind so gut drauf, ne, in Cincinnati, die Menschen auf der Straße vor dem Stadion, das ist das, was wir sehen wollen und nicht eine Opening Night mit dieser nebelamerikanischen Flagge, die nur gemacht wurde, um irgendwelchen tollen Bilder zu produzieren. Es gab einen Überflug in San Francisco von Kampfjets, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen, dass es das gab. Das ist völlig, also das passt überhaupt nicht zu der Stadt, das passt überhaupt nicht zu der Gegend. Wenn sie das in Phoenix jeden Tag machen, weil da eine Airbase ist, ja, ja, schön. Ah, nee, also weiß ich nicht, das ist viel zu übertrieben und ich verstehe ja, dass man was neu machen will, aber wie gesagt, konzentriert euch aufs Spiel und dann macht gerne Dinge dazu, die andere noch nicht gemacht haben. Das sehen wir bei Apple TV mit den Statistiken, die viel mehr eingeblendet werden als bei anderen. Alles cool. Super, aber nicht, stellt euch nicht in den Vordergrund, liebes Netflix, sondern das Spiel.
Ja, aber das sind ja jetzt zwei verschiedene Dinge. Also einmal dieser Pathos und der durchaus übertriebene Patriotismus, der war ja in vielen Stadien Opening Day da. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Netflix-Exklusives. Und dann musst du natürlich als MLB, musst du auch dir eingestehen, wenn du dir Netflix als Partner holst, dann weißt du schon, was du kriegst. Ne? Dann weißt du schon, dass das in erster Linie Promotion ist und dass das in erster Linie for a global audience oder for a global modern audience gestaltet wird und nicht für Leute, die 162 Spiele gucken, sondern das ist halt, ne, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin da komplett bei euch. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber mir bringt so eine Übertragung dann auch nichts. Das Problem ist, bin ich angesprochen mit dieser Übertragung?
Ja, okay.
Ne? Bin ich die Zielgruppe oder ist eher derjenige die Zielgruppe, der halt Netflix einschaltet, weil er halt Netflix einschaltet und da läuft ein Live-Event und daneben scrollt er halt durch Instagram und daneben kocht er halt und daneben macht er, was weiß ich, andere Dinge und im Hintergrund läuft halt Netflix. So, und das weißt du als MLB, dass du das dann bekommst. Und ich, solange ich nicht die gesamte Saison da sehen muss, sondern solange sich das auf diese Leuchtturmspiele beschränkt, ja, mein Gott, dann ist es halt so, ne? Und ich meine,
das Einzige, was ich ja möchte, ist, dass keine Fehler passieren. Und diese Challenge, diese ABS-Challenge zu nehmen, darf nicht passieren.
Naja, gut, sie hatten halt, wie ich es gelesen habe, war halt ein Interview, ne?
Ja, genau.
Und das war halt gescheduled und dann kann halt keine ABS-Challenge gemacht werden.
Übrigens,
so, muss man den Spielern sagen.
Ja, übrigens, dass die Jazz mic'd up hatten, das macht die ESPN auch.
Ja, ja, genau.
Das mag ich ja sogar, auch wenn ich jetzt den Spieler selber nicht mag. Also Jazz Chisholm finde ich furchtbar unangenehm. Aber wie er dort aufgetreten ist, war es genau der Richtige für diese Art von Übertragung. Das hat super gepasst und er hat gelächelt, er hat nicht ernst geguckt, genau das, was wir wollen. Das war völlig okay. Aber gut, sie haben halt
historisches
verpasst.
Ja, aber auch das wird sie nicht interessieren, weil die Produktion war nicht für Baseball-Nerds.
Ja, wahnsinnig.
Das haben wir auch gesehen. Ja.
Dann können wir ja jetzt zu einer Produktion für Baseball-Nerds übergehen, die nicht unbedingt nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Jedenfalls nicht in diesem Podcast. Ich habe tatsächlich noch relativ wenig negative Schlagzeilen von über dem großen Teich erlebt. Aber die ABS-Challenge ist hier und sie ist wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. Es haben die ersten Challenges gegeben. Florian, wer ist nochmal der Erste, der die Challenge ausgerufen hat?
Den Spieler habe ich jetzt vergessen, aber er hat sie nicht bekommen. Also sie war nicht komplett. Ich habe den Spieler jetzt vergessen tatsächlich.
Na super.
Ich habe es mir aufgeschrieben, aber mein Dokument ist verschwunden.
Ja, jedenfalls gab es die erste Challenge am Mittwoch bei Giants gegen Yankees und danach ist sie durchaus häufig eingesetzt worden an diesem Wochenende. Bei manchen Spielen zu einem wirklich großen Anteil beim Spiel der Cincinnati Reds gegen die Boston Red Sox, als CB Buckner hinter der Homeplate stand, der keine gute Woche hatte, der dann irgendwann am Helm getroffen worden ist von einem Ball, der dann auch noch falsch gesehen hat, wie jemand über die erste Base rübergelaufen ist und er gedacht hat, der ist an der ersten Base vorbeigelaufen. Also CB Buckner hatte eine Woche zum Vergessen, das können wir einfach mal so sagen. Aber die ABS Challenge ist da und wir haben schon eine Umfrage bei euch gemacht, dann auch auf Instagram, und die überwiegende Meinung war eigentlich neutral bis positiv, möchte ich sagen. Ein User hat gesagt, ich hasse ABS.
Ja.
Und der sitzt auch in diesem Podcast. Und ja. Der darf jetzt elaborieren, was er an dieser ABS-Challenge hasst.
Muss ich gar nicht. Ich erkenne an, dass ich anscheinend eine sehr, sehr kleine Mindermeinung habe.
Inselmeinung möchte ich sie bezeichnen.
Tatsächlich, eine Inselmeinung. Also ich habe mir die Kommentare natürlich auch durchgelesen auf Instagram und ich glaube, ich war tatsächlich der Einzige, der damit nichts anfangen kann. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich mag sie nicht. Ich mag die Technologisierung des Sports nicht. Ich halte es für tatsächlich unnötig, auch wenn man dann natürlich dieses Gegenbeispiel wie Buckner hat, der dann in, ich glaube, 5 Calls aufeinander die Challenge verloren.
Eugenio Suarez hat ihn zur Weißglut getrieben.
Ja, aber ich meine, da waren halt auch schlechte Calls.
Ja, bei, ne?
Das ist absolut, ich verstehe das. Ich finde nur, dass auch schlechte Calls ein Teil des Spiels sind. Und dass du halt, dass dieser menschliche Faktor, den du hast in jedem Sport und im Baseball halt in jedem Spielzug, weil du halt immer jemanden an der Platte hast, der hier eine Entscheidung treffen muss, dass das ein Teil der Historie des Spiels ist und dass es für mich auch ein Teil des Spiels ausmacht. Und für mich ist es halt eine Videogamisierung des Spiels, dass du halt einfach in einen klinischen Bereich kommst, wo du sagst, ja, wir messen jetzt hier auf 0,1
Inches.
Millimeter und sehen halt mit der Lupe, hat der Ball vielleicht noch mit einer Naht die Strikezone berührt oder nicht. Und ja, habe ich keine Lust drauf, mir gefällt es einfach nicht. Mhm. Ne, ich kann anerkennen, dass dann Leute sagen, ja, aber dann haben wir keine schlechten Calls mehr und das ist doch super. Alles okay, dann enjoy it. Ich hab halt keinen Spaß dran. Mhm. Mir gefällt es einfach nicht, dass das Spiel so technologisiert wird. Und dazu kommt halt für mich dann auch noch eine gewisse technische Skepsis, weil ich halt erstens sind da für mich zu viele Fehlerquotienten drin in den Strike-Zonen. Ob das jetzt halt der Stand ist, ob es jetzt tatsächlich diese 3D gegenüber 2D Strike-Zone ist, ob es die Animation ist, die ja auch gerendert werden muss, die umgerechnet werden muss. Da werden jetzt Leute kommen und sagen, nein, das ist alles 3000 Mal geprüft und das funktioniert und wir haben 2026. Und wahrscheinlich ist das auch so. Für mich als Endverbraucher, der das Spiel dann sieht, sehe ich halt ein Videogame. Und das will ich nicht. So, und das ist halt einfach meine persönliche Meinung, dass es mir einen tatsächlich Spaß nimmt am Spiel. Und dass es in der Umsetzung und in der nicht vorhandenen Verzögerung gut gemacht ist, das kann ich ja anerkennen, ne, dass das innerhalb von 2 Sekunden halt auf dem Bildschirm landet oder 3 und dass der Call sofort steht, ohne dass da groß zurückgespült werden muss. Das kann ich alles nachvollziehen. Das kann ich alles anerkennen. Bringt mir trotzdem nichts. So. Und das ist noch nicht mal ein Rant oder irgendwas, sondern es ist einfach nur
mein. Ich habe mir mehr versprochen davon.
Was wolltest du denn hören? Ich hasse es. Klingt für mich nach was anderem als die sehr logischen und auch wirklich Kritik würdigen Argumente, die du jetzt dagegen bringst.
Nein, aber das ich hasse es ja tatsächlich, weil es weil es mir Spaß nimmt.
Ja, ja, klar. So, aber damit, mit diesen Sachen, die du jetzt vorgetragen hast, kann ich komplett und 100% zustimmen. Da bin ich völlig auf deiner Seite. Ich habe jetzt aber weiß was gedacht, was wir hier in den Kopf geschleudert bekommen. Das sind für mich völlig valide und nachvollziehbare Kritiken an der ABS. Völlig nachvollziehbar.
Ich bin da ganz bei dir, weil ich habe also diese Technisierung,
was?
Die du da. Na, hier mit EDV. Also
Schwester! EDV. Schwester!
Das mit EDV.
Das Licht blinkt wieder.
Da bin ich ganz bei dir, weil im Zweifel hier wieder, wie bei vielen solchen Dingen, eine Genauigkeit vorgegaukelt wird, die es eben so nicht gibt.
Punkt. Ja.
Und da bin ich ganz bei dir. Und ich möchte auch kein Videospiel gucken, weil ich spiele keine Videospiele, ich möchte Baseball gucken. Ich habe jetzt gerade mal gesucht, wir hatten einen Kommentar von einem unserer Hörer, der im Stadion war, der in Toronto und in Chicago, glaube ich, jetzt Spiele gesehen hat in dieser Woche. Und der als Rückmeldung, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, eben gesagt hat, man kriegt das halt auch, es ist halt auch im Stadion nicht ein Störfaktor. Und ich glaube, das sind dann die wichtigen Dinge. Ne?
Nicht, naja, weil es halt schnell geht. Ne? Mhm. Genau, weil so, du halt sofort auf der Leinwand kriegst du das Ergebnis sofort mitgeteilt.
Ja.
Und das ist ja synchron mit dem Fernsehbild.
Ja.
Ne? Das heißt, na klar gibt es im Stadion auch keine Verzögerung.
Aber das sind ja die wichtigsten Dinge erstmal. Das nächste, was du jetzt gesagt hast, wir sind uns ja auch alle einig, das ist nur der erste Schritt. Also das ist ja Quatsch, sich jetzt dazu denken, das ist jetzt das, was bleiben wird für immer, sondern es wird irgendwann Automated Balls and Strikes komplett geben. Also irgendwann wird die Technik so sein, dass du diese 3D-Strike-Zone überwachst und nicht nur diesen 2D-Teil, und dann passiert das. Das wird nicht morgen sein, aber das wird passieren, und dann wird gar nichts mehr vom Umpire gecallt. Und ich glaube, das ist auch die Gefahr, die ich da sehe.
Räusper dich mal.
Entschuldigung. Ja, genau. Also das finde ich eben das Schwierige, und ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, ich challenge jetzt, das finde ich alles nicht schlimm. Aber dass man dann bei 0, anfängt zu sagen, ah ja, das ist aber auch gut, dass es das gibt, das finde ich auch Quatsch.
Ja.
Weil das ist eine Genauigkeit, die es nicht gibt.
Also, wie gesagt, ich kann mit dieser Kritik von dir, Axel, kann ich komplett umgehen. Da habe ich auch überhaupt keinen Widerspruch da drin. Ich habe es zweimal mit kommentiert und bin deswegen dann ja auch, wenn wir so das Spiel normal gucken, sind wir auch konzentriert, und wenn es gerade enge Spielstände sind, dann guckt man jeden Pitch an und so. Aber ich habe mir wirklich jetzt 9 Innings zweimal jeden Pitch angeguckt und ohne in irgendeiner Weise die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Und ich muss sagen, mir hat es gerade beim zweiten Spiel, was ich gestern kommentiert habe, gut gefallen, weil man hier gesehen hat, dass da ein sehr, sehr, sehr fähiger Homeplate-Umpire hinter der Platte saß oder stand, und bei dem es wenig Kritik gab. Was dieses System hervorbringt, ist, es spült die ganz schlechten Umps nach oben. Wenn Andrel Hernandez das ABS gehabt hätte, der wäre jetzt schon komplett verrückt. Er wäre verrückt, und die ganze Liga wäre verrückt. CB Buckner, Lars Diaz und Bill Miller, bei denen hatte man immer den Verdacht, das sind keine guten Homeplate-Umpire. Sie vergrößern die Strikezone, sie engen die Strikezone ein, sie machen das, wie sie lustig sind. Die haben bislang die meisten Challenges gehabt und die meisten overturnten Challenges gehabt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Die werden in der Postseason nicht eingesetzt. Hier wird so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, wer die guten Homeplate-Umpires sind. Und wir haben einige erlebt, die keine falschen Calls haben, die nicht overturned worden sind. Und das ist eine Geschichte, die man in den letzten Jahren schon bei Umpire Scorecards gesehen hat, bei Twitter. Ich
sagen, folgt unbedingt Umpire Scorecards auf Instagram oder auf hier anderen, weil da sieht man eben, wie genau und wie gut so viele Amts sind.
Genau.
Weil ich hatte jetzt das eine Spiel hier, der Will Little bei dem Spiel der Giants gegen die Padres, ne? Überhaupt nichts dagegen. Also das war eine super Leistung. Er hat halt ein Ball hat er zu hoch, also ein Strike hat er zu hoch gesehen. Das passiert aber auch guten Umpires. Mhm. Und dafür brauche ich ABS nicht, ganz ehrlich. Weil wenn der Umpire das Spiel so durchcallt und wir haben diesen einen, den er hätte nicht, den er andersrum hätte geben müssen, och ja, ne, das bleibt dabei. Aber genau diese Schiedsrichter oder die Amts, wo du ja, wo du schon vorher das Gefühl hast, die werden jetzt halt einfach aufgezeigt. Und dann passt's, finde ich auch.
Also ich glaube, um da vielleicht noch mal für das, was du eben gesagt hast, noch mal drauf anzuschließen, dass es der erste Schritt ist. Ich glaube, das ist halt auch so meine größte Sorge, ne? Dass du dann halt irgendwann wirst du dann halt auch eine virtuelle Linie haben für den First Base Umpire, der dann halt, oder den Third Base Umpire, die dann halt callen, wurde geschwungen oder nicht, oder war es noch ein Hold. So, dann wird irgendeine virtuelle Linie gemacht. Dann wirst du irgendeine eine Vollersetzung haben des Homeplate Umpires, dass dann halt wirklich einfach nur noch in Echtzeit Ball und Strike gewertet wird und dann kommt halt ein akustisches Signal oder was auch immer. Und ja, vielleicht liegt es halt auch dran, dass ich ein alter weißer Mann bin, wie du eben gesagt hast, ne? Dass ich halt einfach das Gefühl habe, das ist nicht das, was ich sehen will. Und ich wehre mich ja nicht gegen Technologie. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte, Autos werden sich nicht durchsetzen. das sage ich ja nicht. Aber für mich ist halt der Sport ein Eskapismus und den würde ich halt tatsächlich gerne so haben, ja, wie ich ihn mag. Dass andere das anders sehen. Alles klar, ich kann nicht anerkennen.
Eskapismus finde ich sehr gut angesprochen. Ich meine jetzt, ne, ohne blöd, man geht ja jetzt dahin, um nicht eben eine perfekte Welt zu erleben, genau. Sondern man möchte, dass Dinge schief gehen, weil man möchte, dass sein Team gewinnt. Ey, da muss bei den anderen was schief gehen.
Es gehört dazu, ja, ne? Und jeder Sport ist im Prinzip auch ein Fehlerspiel. Ne, ob es jetzt ein Fehler des Amts ist oder ein Fehler des Teams, am Ende gehört das für mich mit zum Sport dazu. Und das wird halt ja durch die Technologie immer weiter aufgeweicht und wir kommen immer mehr in einen Bereich, wo alles 100% klinisch aufgedröselt wird, um halt möglichst jeden Fehler auszuschließen. Und ich finde, das ist einfach nicht das ist nicht das, was ich will. So, und wenn dann andere Leute sagen, ja, ich will aber 100% Gerechtigkeit in jeder Situation des Lebens, ja, dann muss ich das anerkennen, dann ist es halt so. Mir raubt es tatsächlich einen Teil des Spaßes, was aber nicht bedeutet, dass ich das Spiel jetzt überhaupt nicht mehr angucken kann. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, ich erkenne an, dass sie es so, wie sie es bis jetzt umsetzen, für mich ja fast schon optimal umsetzen, weil es halt keinerlei Verzögerung gibt, weil es halt keinerlei weil es halt keinerlei Diskussionszonen gibt. Mhm. Ne? Der Batter oder der Catcher klatschen sich auf den Helm, 3 Sekunden später ist der Call da, weiter geht's. Ne? Wenn du es umsetzt, dann setzt du es so um. Mhm. Ja. Kann ich anerkennen.
Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, First Challenge war José Caballero von den Yankees, der die erste Challenge hatte. Die erste Successful Challenge war dann einen Tag später bei Pirates gegen Mets, Francisco Alvarez. Und bei einem Better war sie auch an dem Tag von Matt Warner. Mhm. Was haben wir noch? Bei der Pitcher, der erste Pitcher war Zach Pop.
Die meisten overturnten Challenges oder die meisten Challenges zu ihren Gunsten haben übrigens Catcher.
Ja.
Also die sind am nächsten dran, ne?
Welch Wunder. Also auch da selbst, ich glaube, hat Alejandro Kirk nicht sogar als Better einmal eine Challenge bekommen, weil er genau sieht, wie solche Bälle kommen. Ich finde auch, dass das Gute daran ist, dass Pitch-Framing im Gefühl trotzdem möglich ist. Also es sieht so ein bisschen aus, als wenn es trotzdem möglich ist, aber auch der Better sich dann auch nicht sofort immer traut zu sagen, nee, hier, ich klopfe jetzt auf den Kopf.
Und es muss sofort kommen, sobald er 2 Sekunden oder 3 Sekunden überlegt, ist die Challenge vorbei.
Hatten wir auch schon, ne?
Hatten wir auch schon.
Dass es zu spät war, das finde ich auch gut, dass man da jetzt, also auch da soll keine Uhr laufen, genau das nicht, das muss immer im Rahmen des Möglichen sein. Wir hatten jetzt, ich hatte jetzt gerade, heute Nacht waren in einem Spiel der Cubs gegen die Angels war's, hat Kurt Suzuki mehr als Sekunden auf den Monitor gucken lassen, ob der Runner out oder safe war an der Homeplate. Und dann hat der Umpire irgendwann gesagt, nee, die Challenge nehme ich nicht mehr.
Genau.
Du hast die Zeit überschritten, wir sind hier nicht in einem Videospiel,
genau. Wo
du 15 Mal zurückspielst. Ich glaube, das wird sich noch besser einrenken alles. Und wir werden es als normal empfinden. Und das ist eben auch meine größte Sorge, dass eben dieses, ich empfinde dieses Videospielisierung, Videogamisierung des Sports als normal. Das ist meine größte Sorge, dass ich irgendwann das gar nicht mehr mitbekomme, dass es immer mehr in die Richtung geht.
Ja, die Sache, und ich glaube, das wollte ich auch noch mal ausdrücken. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass gerade eine junge Generation an Zuschauern, für die ist halt der Einsatz der Technik viel, viel normaler. Ne? Weil sie halt in ihrem Leben völlig andere Berührungspunkte damit haben, als jetzt wir. Und ich verstehe auch, dass der Sport mit der Zeit geht. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass das alles scheiße ist. Es ist einfach nur für mich scheiße. Mhm. So, und dass davon jetzt die MLB wahrscheinlich relativ unbeeindruckt ist.
Ist unverständlich, aber.
Es ist unverständlich, aber es wird wohl so sein. Ne? Und ja, so ist es halt.
Aber ja, mein Gott, die Welt verändert sich und
genau.
Ich frage dann immer die Leute, mit denen ich zusammen mich behalte, dann bitte ich immer darum, dass sie mir vielleicht einen Tag mehr Zeit lassen, um auf solche Veränderungen zu reagieren, weil ich eben schon etwas länger auf der Welt bin und es fällt einem mit dem Alter schwerer, mit Veränderungen umzugehen. Das ist einfach so, das ist auch nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Und ich, wie gesagt, wie du ja auch, ich wehre mich ja gar nicht dagegen und sage, ich will das jetzt gar nicht mehr sehen und Sport ist dadurch alles doof. Aber es ist halt, es braucht länger.
Es gibt halt einfach nichts Schlimmeres als alte Menschen, die sich über alles, was neu ist, beschweren. Mhm. Und
wir kommen jetzt langsam in das Alter.
Ja, genau. Aber ich,
das hast du ja nicht getan. Das
wollen wir noch mal ganz deutlich sagen. Ich versuche ja trotzdem im Herzen jung zu bleiben und zu sagen, ja, dann ist es vielleicht irgendwann nichts mehr für mich.
Aber ein junges Herz kann ja sein. Junges Herz kann ja ganz viel verletzt werden. Deswegen lieber alt und verbohrt sein. Dann ja. Lieber mehr
verletzt. Ja. Ich möchte noch auf ein Thema hinweisen, gerade was die ABS angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, weil sich das noch nicht eingeschliffen hat, wie es taktisch genutzt wird, die ABS. Wird man am Anfang in irgendeiner Weise bei High-Leverage-Calls eher die Challenge nehmen? Wird man sich bis zum Ende aufsparen? Was ist, wenn man am Ende noch zwei Challenges hat, aber das Spiel 1-12 steht und man Position-Player-Pitching einsetzen muss, bei dem die ABS-Challenge dann nicht mehr gilt? Da bin ich sehr gespannt, ob es in irgendeiner Weise dann auch ein taktisches Mittel werden wird.
Und ob es vor allen Dingen eine Lernkurve gibt.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ja.
Und eine Frage, weil ich das gerade, das lief kurz vor der Aufnahme, lief es noch durch ein Reel durch. Ist Shohei Ohtani, wenn er pitcht, jetzt ein Pitcher? Oder ist er ein Position Player, der pitcht? Dann dürfte er ja eigentlich keine Challenge. Ja, haben wir wieder eine Ausnahme für jemanden, der, ja, ich will werfen, ja, ich will auch schlagen, weißt du, so ein Larifari, der nicht Fisch oder Fleisch ist auf dem Baseballfeld. Müssen wir für jemanden eine Regel ändern? Nur für den einen. Das ist doch doof.
Aber er ist ja kein Position Player. DH ist ja keine Position.
DH ist kein mehr. Ich glaube, da ist die Lücke in meiner Argumentation.
Ja.
Ich wollte vielleicht aber auf einen guten Spieler überleiten.
Ja, das ist eine fantastische Überleitung von dir gewesen. Tatsächlich ist Shohei Ohtani jetzt wieder mit einem Rekord unterwegs, weil er im Moment, jetzt habe ich es nicht mehr auf, er ist im Moment der Spieler, der die längste On-Base-Streak hat in der MLB, also als Batter. Und er hat auch noch die längste scoreless oder runless Streak ohne Run. Scoreless Inning Streak, so ist es. Als Pitcher. Und man hatte vielleicht gedacht, dass er nach 3 MVP-Titeln in Folge vielleicht dieses Jahr so ein kleines bisschen langsamer anfängt, auch weil die Dodgers 2-mal in Folge die Meisterschaft gewonnen haben. Es sieht so aus, als ob er das nicht hätte und als ob er mal wieder zu einem Raketenstart unterwegs ist. 6 Innings gepitcht. Was hat er abgegeben? Einen Hit, einen Run? Ja. Auf jeden Fall einen Hit hat er.
Der hat keinen Run abgegeben. Ja. Der ist auf null.
Ja. Ja, und also es zeigt ja, dass dieser Spieler dass er jemand ist. Und wir haben über Mike Trout gesprochen, ein Spieler, den wir so vorher noch nicht gesehen haben, der in jungen Jahren ein Wins Above Replacement hinlegt, dass der in Richtung Babe Ruth geht, der in den Top 100 jetzt schon ist, obwohl er noch nicht, und japp. Und dann kommt er noch oben drauf und das ist das, was es so unfassbar macht. Der hört ja nicht auf. Also wir haben es in der WBC Teil mal erzählt, diese Szene, wo er dem Better sagt, ja, einen kleinen Millimeter den Schläger ankippen, dann triffst du einen Ball. Wahrscheinlich sagt er jedem Pitcher mal, ja, wenn du hier den Finger 2 Sekunden später, deine Hand, 2 Sekunden, Millisekunden später abknickst, dann ist der Ball so und so. Der Typ ist einfach unfassbar gut in dem, was er tut. In allem. Außer im Laufen. Der ist im Moment nicht gut. Ich glaube, die haben die Handbremse bei ihm angezogen.
Er ist im Moment mit der langsamste Spieler der Liga.
Ja. Ich glaube, der darf nicht mehr. Die haben so viel Schiss, dass er nicht mehr laufen darf. Dass er sich verletzt bei irgendeinem blöden Base-Stealing, was er ja auch kann. Er kann ja Bases stealen. Das ist ja ein Ding, was er kann. Unglaublich.
Ja, Shohei Ohtani, Axel, möchtest du noch was dazu beitragen? Weil mir fehlen dann tatsächlich die Worte. Ich kann es nicht in Relation setzen. Babe Ruth hat nur Florian erlebt. Ich kann es nicht.
Habe ich mir nicht gespeichert, aber es gab einen Vergleich, die ersten 455 Einsätze von At-Bats von und Innings von jeweils Babe Ruth und Shohei Ohtani und die sind fast deckungsgleich. Also er ist schon ganz gut. So insgesamt. Ich meine, wir sind bei, wie viele Einsätze hat er?
Einmal als Pitcher bisher?
Einmal als Pitcher und viermal, nee, Moment, wie viel?
Er stand immer als DH am Dings, also alle Spiele. Ich glaube, er hat keine Pause gehabt bisher, das heißt, wir sind dann noch bei 5 Spielen, 6 Spielen sind wir dann.
Okay. Also er hat auf jeden Fall in dem einen Spiel, was er gepitcht hat, hat er schon 0,3 Wins above Replacement bekommen. Wo du halt sagst, na gut, das ist ein Drittelspiel. Ja. Also, nein, das ist, ich finde es halt immer noch abenteuerlich. Und das ist
das Plate Appearances bei den Dodgers sehe ich.
Ja, ich finde es halt immer noch abenteuerlich. Und das ist vielleicht ein bisschen das Salz in der Suppe bei Shohei Ohtani, dass ja diese ganzen Nebengeräusche überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Ja.
Dass jetzt halt, dass sein Übersetzer weiterhin vor den Bus geschmissen wird mit all dem. Dass also diese ganzen, das, was man hört, sagen wir mal so, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, dass die MLB da, sagen wir mal so, ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das auch so bleibt.
Sollte da in irgendeiner Weise was Wahres dran sein, dass Shohei Ohtani vielleicht gar nicht den Übersetzer oder dass das gar nicht der Übersetzer war, der die Wetten gesetzt hat, sondern vielleicht er, dann wird die MLB alles versuchen, um das unter der Decke zu halten. Ja. Shohei Ohtani ist das weltweite Phänomen. Und es gab mal, in den 90ern gab es mal eine Geschichte, muss ich gerade vom Tennis erzählen. Andrew Agassi hatte eine längere Verletzungspause und es wurde zwischendurch dann drüber nachgedacht, ist das eine vorgeschobene Verletzung, weil er damals mit Doping aufgeflogen ist. Und damals gehörte er zu den größten Tennisstars, die es auf der Welt gab. Und da war die ATP auch nicht daran interessiert, dass er in irgendeiner Weise mit Doping auffliegt. Und das ist nur ein ganz kleiner Vergleich, aber also das wäre eine Nachricht von tektonischem Ausmaß. Sollte etwas dran sein, dass Shohei Ohtani wirklich dahinter steckt und nicht der Übersetzer an diesen Wetten, die gesetzt worden sind und so. Und Luis Ortiz und Emmanuel Clase werden vielleicht sogar ins Gefängnis wandern für ihre Sachen, die sie bei den Guardians gemacht haben. Ja,
und dann die Geschichte mit dem Real Estate auf Hawaii oder was war das, ne? Diesem Ressort oder was auch immer da war ja auch noch was, wo das denn jetzt gesettelt wurde. Also wo einfach, ist eben wie in den USA üblich, einfach Geld bezahlt wird, damit beide Parteien danach Ruhe geben. Das also hat manchmal ein wenig Geschmäckle. Wenn man es dann sportlich sieht, ist es so, wir sehen hier, glaube ich, etwas, was wir die nächsten 100 Jahre dann wieder nicht sehen werden. Ja,
wahrscheinlich.
Und das ist einfach unfassbar, wie viel Präsenz er auf der, also wie viel Präsenz er auf dem Mount hat und wie viel auch Präsenz eben auf der Platte. Das ist auf keiner Seite irgendwie aussieht, als wenn er, ja komm, ist in Ordnung jetzt, lieber Shohei, aber lieber nur noch werfen oder hör auf, lieber nur noch schlagen. Im Moment sieht das überhaupt nicht danach aus. Und was gab es für Diskussionen früher? Sollten sie das überhaupt zulassen, die Dodgers? Ist es nicht viel wichtiger, dass sie? Aber nein, er stellt halt klar, das brauchen wir nicht. Ich mache beides und zwar auf Top-Niveau. Ja.
Außer wenn er vergisst, dass er Lead-Off-Hitter im nächsten Inning ist und gerade vom anderen runtergefallen ist.
Übrigens, ja, wo sich viele Manager drüber aufregen, weil die Pausen dann einfach für ihn verlängert werden, was in Teilen auch verständlich ist. In anderen Teilen denke ich, vielleicht sollte es dann man da, müsste man sich auch mal drüber nachdenken, Regeln etwas krasser anzuwenden. Aber auch da ist die MLB natürlich nicht dran interessiert.
Lasst uns nach Shohei Ohtani dann über ein Thema sprechen, das die Cubs-Fans in Wallung gebracht hat in der letzten Woche. Wir können darüber sprechen, dass ein paar Verträge verlängert worden sind. Und wir fangen an erstmal mit den regulären Vertragsverlängerungen, weil wir kommen gleich noch auf zwei Spieler, deren Verträge verlängert worden sind, die wir noch gar nicht in der MLB gesehen haben. Nämlich Pete Crow Armstrong hat einen neuen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben für $115 Millionen. Und Nico Horner hat auch einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben für $141 Millionen. Die Chicago Cubs-Fans sind außer sich vor Freude, dass zwei ihrer Franchise-Player, dass zwei der bekannten Gesichter jetzt die nächsten 6 Jahre dann auch noch das Trikot der Cubs tragen werden. Florian, du als erstes. Eitel Sonnenschein bei den Cubs.
Ja. Also was das angeht, auf jeden Fall. Sie haben ihr Infield jetzt für sehr lange Zeit zusammen. Also Bregman ist noch lange da, der wird 2031 Free Agent. Swansby wird 2030 Free Agent. Hörner wird dann jetzt danach erst 33 wird er dann Free Agent, so rum. Also das Infield ist gesettelt. Ne? Der Amaya, der Catcher, der ist ja noch in Arbitration. Also wir können davon ausgehen, dass diese Core von Spielern, die bleibt erstmal zusammen. Und ich glaube, das Zeichen war sehr wichtig für viele Cubs-Fans, weil es ja in den letzten Jahren davor häufig eben so war, dass viel auseinandergerissen ist, dass man kein Geld für Spieler bezahlt hat. Das kann man ihnen jetzt nicht mehr vorwerfen. Mit Pete Crow Armstrong hast du halt einen Publikumsliebling weiter dabei. Ich gehe auch fest davon aus, dass wir über Seiya Suzuki in der Offseason, also wir werden nicht hören, dass er woanders hingeht. Dafür werden sie auch alles tun, dass der auch da bleibt. Also du hast einen Chor an Spielern zusammen, um den du ganz viel Fantasie aufbauen kannst, mit denen du auch wirklich erfolgreich sein kannst die nächsten Jahre. Und das ist schon ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt. Auch wenn der Start der Cubs jetzt nicht so gut war, aber auch das ist ja, ne, 6 Spiele sagt noch nichts aus.
Axel, ist das wieder bei den Braves?
Axel hat den Mute-Button vergessen.
Ja, dann werde ich jetzt erstmal gerade meine Meinung dazu kundtun. Bei Nico Horner glaube ich, dass sie alles richtig machen. Nico Horner ist, letztes Jahr hat er 29 Stolen Bases gehabt, die drittniedrigste Strikeout-Rate von Qualified Hittern. Er hat eine fantastische Defensive, 2.97er Batting Average und über den wird tatsächlich relativ wenig gesprochen, gerade auch MLB-weit. Er ist so einer dieser Hidden Heroes, die die Cubs haben, und dass sie seinen Vertrag verlängert haben, ist eine absolut, meiner Meinung nach, absolut richtige Maßnahme. Er bekommt eine Full-No-Trade-Klausel in seinen Vertrag und bei Auswärtsspielen bekommt er auch noch eine Hotel-Suite dazu. Also, auch das hat er klug ausgehandelt. Wenn ich Bundesliga-Profi wäre und ich dürfte einen neuen Vertrag aushandeln, das Erste, was ich ja machen würde, wäre mir eine Bahncard 100 erste Klasse dann da in den Vertrag reinzuschreiben pro Jahr. Das wäre ja so eine Geschichte. Er kriegt eine Hotelsuite. Bei Pete Crow Armstrong bin ich nicht zu 100% sicher. Er ist ein Publikumsliebling. Er hat eine fantastische Defensive. Es gibt im Moment kaum einen besseren Centerfielder in der MLB als ihn. Aber offensiv hat er erst ein halbes Jahr wirklich große Leistung gebracht und das war das erste halbe Jahr. Und da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich funktionieren wird mit Pete Crow Armstrong bei den Chicago Cubs. Und jetzt du, Axel.
Ja, Entschuldigung, ich war gerade woanders. Ich glaube, das war alternativlos bei den Chicago Cubs. Obwohl, das haben wir bei Mookie Betts in Boston auch gesagt, aber da haben sie haben die Chicago Cubs.
Da sind sie einen anderen Weg gegangen.
Da sind sie einen anderen Weg gegangen, einen innovativen Weg. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es alternativlos war.
Andreas, warum schlägst du jetzt schon wieder alles kaputt?
Und Ich glaube auch nicht, dass es groß mit Risiko behaftet ist, weil letztlich verkauft Pete Crow Armstrong genug, um seinen Vertrag wahrscheinlich innerhalb relativ kurzer Zeit wieder drin zu haben. Also rein wirtschaftlich. Und du hast Kontrolle über den Spieler. Wenn er sich so entwickelt, wie die Cubs sich das erwarten, dann hast du eine Win-Win-Situation, dann hast du wirtschaftlich alles richtig gemacht, dann hast du sportlich alles richtig gemacht. Und wenn es dann irgendwann mal einen Knick gibt, dann hast du ihn wahrscheinlich immer noch als anständigen Trade-Chip, den du einsetzen kannst, wenn es mal eine Luftveränderung bräuchte für ihn. Also von daher finde ich das von den Cubs eigentlich einen relativ smarten Move, PCA so unter Kontrolle zu bringen. Ich kann da nichts Schlechtes sehen, ehrlich gesagt.
Ja, und ich glaube, Buster Olney war es, der dann gesagt hat, vielleicht ist das der Jason Hayward der Cubs, der eben...
Jason Hayward war Axel immer egal.
Ja?
Nee, dir war der egal, ne? Einem von also euch beiden, der hat jetzt seinen Rücktritt erklärt. Irgendeinem von euch beiden war er egal.
Mir war er egal.
Also ich habe jetzt spontan keine Emotionen zu Jason Hayward.
Aber er war halt immer ein sehr guter Defensivspieler, aber offensiv halt einfach nicht das, was man was man sonst bekommt. Gerade im Outfield hast du ja viele Spieler, die einfach offensiv sehr stark sind. Und ich glaube, das ist aber in dem Team dann entsprechend auch gar nicht so schlimm. Daher ja. Und es ist, finde ich, auch nicht überbezahlt. Also ich glaube, das ist der normale Preis für einen defensiv starken Outfielder, ist das der Preis, den du zahlst. Vielleicht noch ein paar Millionen drauf für, komm, dann bleibst du bei uns. Aber er selber hat auch gesagt, dass es ja gar keine Frage des Geldes war. Also dass es nicht darum ging, dass er jetzt nochmal 100 Millionen Euro mehr rausholt oder 20 oder 5 oder was auch immer. Sondern es ging wirklich darum, er möchte die Sicherheit haben, dass er da bleibt und dass sie ihn wollen und brauchen. Und das ist dann, so ein Vertrag gibt es da manchmal auch.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich gerade noch diese Jason Hayward-Geschichte nach. Einer von euch beiden hat gesagt, mir ist er egal. Und da dachte ich noch, was soll das? Warum bist du so hasserfüllt und verbohrt? Axel war das, glaube ich, gesagt hat, ist auch egal. Jetzt will ich es auch nicht mehr nachgucken.
Nee, jetzt ist auch egal.
Jetzt ist auch egal.
Aber ich finde, was du gesagt hast zu Nico Hörner, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wir hatten es bei der WBC mit Bryce Turang, wo ich gesagt habe, guckt den euch an, weil ich entwickle gerade eine unfassbare Begeisterung für Second Baseman. Keine Ahnung, warum, aber da gehört er eben dazu. Und ich glaube, was du gesagt hast, dass er wirklich absolut unterschätzt ist, da bin ich bei dir. Und das gilt aber häufig für Second Baseman, weil sie anders als Shortstop oder spektakuläre Outfield nicht so sehr im Fokus stehen. Ich meine, guck dir Ozzie Albies an, der spielt seit Jahren einfach überragende.
Mein erster Baseball. Lieblingsspieler war Dustin Pedroia.
Ja, genau. Siehst du, du bist auf der richtigen Seite der Macht.
No King Shaming allerdings auch meinerseits. Eine andere Vertragsverlängerung ist eine Vertragsverlängerung eines Spielers, den wir noch nicht in der MLB gesehen haben. Die Milwaukee Brewers haben extrem gute Erfahrungen gemacht, Spieler, die noch keinen Tag in der MLB gesehen haben, mit einem großzügigen Vertrag auszustatten. Vor 2,5 Jahren war es Jackson Churio, den wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen hatten, der sich allerdings jetzt inzwischen zu einem richtigen Star in der MLB entwickelt hat und wo man den Milwaukee Brewers wirklich nur gratulieren möchte dazu. Die Milwaukee Brewers haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ihrem Infielder Cooper Pratt, Nummer 4 des Top Prospect Rankings der MLB, einen 8-Jahres-Vertrag gegeben haben, etwas mehr als 50 Millionen Dollar, mit 2 Club-Optionen für 2 weitere Jahre und mindestens 15 Millionen Dollar. Jackson Churios Vertrag war ein ähnlicher, fast der gleiche, und sie haben beide noch nicht die MLB gesehen zum Zeitpunkt ihrer Vertragsunterschrift. Cooper Pratt hat jetzt den Vertrag unterschrieben. Die Milwaukee Brewers kaufen ihm 2 Jahre der Free Agency ab, dadurch, dass sie die Arbitration Years mitnehmen, plus dann die Jahre nach dem erstmaligen Eintritt in die MLB. Und er ist 21 Jahre alt, und er ist wohl ein Defensiv-Wizard in der Minor League. Er ist ziemlich durch die Minor Leagues durchgerauscht. Und der Brewers Field Coordinator, Nestor Corrado, hat gesagt, Wenn man mich fragt, wenn er ein 250er Betting Average hat mit 15 Home Runs, dann ist das bei seiner Defensive ausreichend, um diesen Vertrag in irgendeiner Weise zu verargumentieren. Auf Cooper Pratt, der Shortstop eigentlich sein soll, aber der auf jeder Infield-Position spielen kann, sind das große Vorschusslorbeeren. Es ist ein größerer Trend jetzt inzwischen geworden, dass immer jüngere Spieler dann auch Verträge unterschreiben. Und ich bin sehr gespannt, ob sich dieser Trend weiterhin so auszahlen wird für die Vereine, weil bislang haben wir wenig negative Beispiele gehabt. Ich könnte mich bei den Red Sox momentan an Christian Campbell erinnern, der letztes Jahr seinen Vertrag unterschrieben hat und der noch struggelt jetzt im Moment in der AAA ist. Aber Florian, was ist deine Meinung zu Cooper Pratts Vertragsverlängerung?
Es ist ja nicht nur Erna, Colt Emerson.
Colt Emerson, gerade vor wenigen Minuten bestätigt worden. Genau,
ne? Colt Emerson bei den Mariners 8 Jahre fast 100 Millionen bekommen. Mhm. Mit irgendwelchen Prämien könnte es sogar 130 werden.
Oh, Wander Franco ist ein Beispiel.
Wander Franco war aber nicht mehr.
Nee, der war kein. Den hatten wir schon gesehen zu dem Zeitpunkt.
Ja, die hat man schon gesehen. Aber die davor längsten Verträge, die für jemanden, der noch nie gespielt hat, das waren Louis Robert Jr., ja, als er bei den White Sox war. Das hat sich für die White Sox jetzt zwar ausgezahlt, weil der Spieler ja wirklich gut geworden ist und bei ihnen geblieben ist. Am Ende haben sie ihn getradet und es war Eloy Jimenez von den White Sox. Also da würde ich es nicht machen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das so ein Riesenerfolg war für den Spieler definitiv, aber für die Franchise selber nicht. Aber ich kann hier gerade auch die White Sox zu dem Zeitpunkt nicht vergleichen mit den Brewers. Das kannst du einfach nicht tun, weil Chicago immer die größere Stadt als Milwaukee sein wird, auch wenn vielleicht die White Sox, ja natürlich sind auch die White Sox die größere Franchise als die Brewers. Also sie müssen ja andere Wege gehen als alle anderen. Und wenn du siehst, wer das jetzt noch macht, ich meine, Connor Griffin, also alle sagen, dass Connor Griffin dieses Jahr sogar die Chance hätte, MVP zu werden, wenn sie ihn nur spielen lassen. Mhm. Also das sagt man nicht nur im Pirates-Umfeld, sondern überall anders auch, dass das einfach ein Talent sondergleichen ist. Und je schneller du dich eben aus diesem Arbitration-Quatsch und all dem, sondern dass du dich committest, umso besser für so kleine Teams. Mhm. Weil am Ende hast du dann auf jeden Fall 6 Jahre was für ihn. Und ja, du gibst ein bisschen mehr Geld aus, klar. Aber würde es anders bei Arbitration sein? Nein. Also es ist kein Risiko für niemanden, habe ich so das Gefühl. Außer sie verletzen sich jetzt so, dass sie nie wieder spielen können. Klar, aber von der Idee her passt das. Und es ist für kleine Teams ein Weg zu gehen. Also einfach zu sagen, wir sagen dir von vornherein, mit dir bauen wir was auf. Das stärkt Vertrauen und das stärkt ja auch den Sinn, der diesen hinter dem ich hole junge Spieler steckt.
Es ist ja insgesamt auch ein Thema des Commitments des Clubs, ne? Dass man sagt, okay, wir wollen hier was erreichen. Axel, ich habe dich unterbrochen,
Entschuldigung. Nee, alles gut. Also ich gehe voll mit dem, was Florian sagt, weil ich finde auch, dass es ein gangbarer Weg ist und für manche Franchise vielleicht auch der einzig gangbare Weg, weil sie halt wissen, dass sie auf natürliche Art und Weise nie mit den großen Hunden mithalten können, sondern dass sie halt frühzeitig talentierte Spieler an sich binden müssen, um halt entweder sportlichen Erfolg oder Tradeship oder im besten Fall sogar beides langfristig für sich zu claimen. Und ich glaube, dass dieser Trend in Anführungsstrichen eher darauf zurückzuführen ist, dass die Geldschere in den letzten 2 Jahrzehnten weit auseinandergedriftet ist in der MLB. Dass man früher ein System hatte, wo die jungen Talente vielleicht nicht so hundertprozentig wichtig waren, wo ja auch sehr viel konservativer in den Minor Leagues gearbeitet worden ist, wo man gesagt hat, ja, vor 23 wird der nicht Major League pitchen, ne? Und dann warst du sogar noch jung. Und heute hast du halt 20-Jährige, die 105,5 Meilen werfen und dann sagt der Owner, ja, warum pitcht der denn Rookie oder Single A, der soll bei mir im Ballpark sein, damit die Leute das sehen. Und ich glaube, dieser Shift von einem sehr konservativen Ansatz auf vielleicht etwas Neues zu probieren, da ist ja auch ein gutes Beispiel über das, was wir eben gesprochen haben, dass sich der Sport halt einfach modernisiert, dass sich der Sport geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das ist halt ein Teil davon, dass immer jüngere Leute hochkommen und dass immer mehr Talente dann halt von den Clubs gebunden werden, weil sie halt genau wissen, Wir müssen das machen, weil wir mit den wirklich Geldsäcken halt einfach nicht mithalten können.
Und den jungen Spielern kannst du nicht verübeln, wenn sie sagen, okay, Colt Emerson hat jetzt einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben für $95 Millionen. Der braucht sein Leben lang danach nicht mehr arbeiten.
Wollte ich gerade sagen. Also da sagt ja niemand, oh nee, da gamble ich mal ein bisschen.
Genau.
Außer du bist Yasiel Puig.
Ja. Dann könnte das schon mal passieren.
Ja. Ich finde halt, was wichtig dabei ist, ist, dass hier keiner über den Tisch gezogen wird, glaube ich. Und das ist das
Wichtigste, ja, das
glaube ich. Ne? Weil du nicht irgendwie jemanden irgendwo, ja, dazu zwingst, Dinge zu tun, die du vielleicht gar nicht tun willst. Also, das passt.
Halten wir fest, also Cooper Pratt hat bei den Milwaukee Brewers unterschrieben, Colt Emerson hat bei den Seattle Mariners unterschrieben. Wir erwarten in den nächsten Tagen noch, dass Connor Griffin bei den Pittsburgh Pirates unterschreibt und dass er zusammen mit Paul Skeens, ist ja auch ein Zeichen an Paul Skeens, dass man mit Connor Griffin den Top-Prospect auch für die nächsten Jahre unter Vertrag hat und vielleicht wirklich jetzt etwas aufbauen will. Und der Start der Pirates sah jetzt nicht so schlecht aus, auch wenn Paul Skeens den schlechtesten Start in seiner Karriere hatte, gleich mit seinem ersten Start, wo er nach einem Zweidrittel-Inning runtergenommen worden ist. Aber da, wie gesagt, das sind ja gute Zeichen dann auch an die Mitspieler, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt hier was aufzubauen. Die nächsten, die sowas machen werden, sind die Colorado Rockies, sollten sie irgendwann einen Top-Prospect an Land ziehen. Und da ist jetzt Paul de Podesta, Jonah Hill im Film Moneyball am Start und ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt die nächsten Jahre dann weitergehen wird. Auf jeden Fall haben kleinere Teams jetzt ihre guten Spieler unter Vertrag genommen, ihre guten Nachwuchsspieler und da können wir mal gespannt sein, was dann passieren wird. Und was man so hört, ist, gerade die Spieler, die im Infield spielen, Shortstop, Second Base, Third Base, dass da wohl eine neue Generation jetzt gerade heranwächst, die uns in den nächsten Jahren sehr viel Freude bereiten wird und dass da eine erstaunliche Tiefe dann auch dort vorhanden ist. Wir wollten noch zwei Dinge ansprechen, zwei Pitching-Leistungen. Sandy Alcantara für die Miami Marlins hat in seinen ersten beiden Starts 2026 wirklich einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Er hat seinen zweiten Maddox geworfen, seinen fünften Karriere-Shutout und sein 16., glaube ich, Complete Game. Ein Maddox ist ein Spiel, in dem ein Pitcher ein Complete Game-Shutout wirft mit weniger als 100 Pitches. Er hat 93 Pitches geworfen beim 10-0 der Miami Marlins gegen die Chicago White Sox. 13. Complete Game war es und der fünfte Karriere-Shutout und der zweite Maddox. Sandy Alcantara ist wieder zurück. 2025 war kein gutes Jahr. Wir haben ihn schon bei der World Baseball Classic gesehen. Da war es auch noch eher wechselhaft. Aber wenn er so weiter pitcht, ist es nicht schlecht. Und Kevin Gausman hat in seinen ersten zwei Einsätzen jetzt jeweils mehr als 10 Strikeouts gehabt, einen einzigen Run abgegeben und keinen einzigen Walk. Und Kevin Gausman ist so ein unbesungener Held der Toronto Blue Jays, habe ich manchmal das Gefühl. Der ist am Ende eines 5-Jahres-Vertrags, pitcht für einen neuen Vertrag nächstes Jahr und hat in seinen ersten beiden Einsätzen wirklich fantastisch gepitcht. Gestern gegen die Rockies, auch in seinem ersten Spiel. Zwei Pitcherleistungen von Pitchern, die nicht Paul Skeens heißen und nicht Tarik Skubal heißen, nicht Garrett Crochet heißen. Und das muss unbedingt mal erwähnt werden, Florian.
Ja, absolut. Und bei Alcantara war ja sowieso vor der Saison diese Frage, was machen die Marlins überhaupt mit ihm in diesem Jahr? Also, ne, weil sie werden nicht Playoff-relevant sein, hieß es immer von allen Seiten. Und dann musst du ja mal was tun, ne? Dann musst du ja wieder mal deinen besten Spieler traden und hin und her. Und er tut gerade viel dafür, dass wenn er getradet wird, dann sehr, sehr teuer wird. Weil letztes Jahr, vielleicht ist er deswegen auch nicht getradet worden. Ich glaube, da wäre das, was du zurückbekommst, nicht so groß gewesen, wie es jetzt im Moment den Anschein hat. Bei Kevin Gausman bin ich genau bei dir. Es ist jemand, von dem du Innings erwarten kannst, vernünftige Leistung erwarten kannst, aber er ist kein shiny Spieler. Er schreit seinen Coach nicht an, wenn er von Mount genommen werden soll, wie der Kollege von ihm das immer so gerne tut. Er ist nicht irgendwie auffällig durch irgendwas, sondern der ist einfach ein Pitcher, der da seine Leistung bringt, der sein Zeug zusammen hat und das dann auch jeden Start auf den Mount bringt.
Es ist ein bisschen schade, dass Alek Manoah so vom Roster gefallen ist, oder vom Berg gefallen ist, weil Alek Manoah und Max Scherzer zusammen in einem Team, ich glaube, da hätten die Teamkollegen auch viel Spaß gehabt.
Es gibt ja die ganzen Szenen auch von Max Scherzer, wo sich die Leute nicht trauen, mit ihm zu reden. Und das ist, aber das ist Kevin Gausman nicht. Und ja,
nee.
Sowieso Pitching finde ich, also wenn man sich das alles anguckt, es gab schon sehr viel gutes Pitching jetzt zum Beginn der Saison. Ne?
Auch Max Scherzer hat einen guten Start gehabt.
Und also kommt nur mir das so vor oder wird es tatsächlich mittlerweile Zeit, dass man auch mal drüber nachdenkt, sind 105 oder 106 Meilen noch gesund für
95 Meilen sind schon nicht gesund für einen Arm. Ja. Ja.
Nee, ich meinte noch nicht mal körperlich, sondern für das Spiel.
Ach so. Mhm.
Ja, oder ob da vielleicht mal was an den Bällen geschraubt wird.
Wir müssen uns ja überlegen, wenn du gesehen hast, also jetzt, na, das hat jetzt nichts mit den Giants zu tun, also auch ein Teil mit den Giants zu tun, aber das starke Pitching der Yankees bisher in dieser Saison. Wenn du dann eine etwas schwächere Offensive hast, dann haben die ja nun wirklich gar keine Chance. Also Max Fried auch einen unfassbar guten
Spieler. Ich bin großer Max Fried-Fan übrigens.
Ja, das ist, also ich habe ihn ja nun einmal sehen müssen und das war also unglaublich gut, was er da geleistet hat. Und jetzt ist er kein 104-Meilen-Pitcher, aber nimm dir Miller von den Padres. Ne? Mhm. Ich keine Ahnung, wie lange hält das so ein Körper durch, weil, das darf man bei dem ja nicht vergessen, das ist wie Axel vorhin meinte, das sind ja teilweise Pitcher, die das schon mit 16 gemacht haben. Mhm. Diese hohen Geschwindigkeiten gepitcht haben.
Und da werfen Highschool-Pitcher 100 Meilen. Mhm.
Und normal hattest du ja die Flamethrower, die gab es ja auch schon. Ich meine, Randy Johnson war jetzt auch nicht jemand, der langsam geworfen hat. Oder Aroldis Chapman war doch der mit den 104 Mal. Ja, das ist ein Closer, der hat, keine Ahnung, 25 Pitches im Spiel und nicht 100 irgendwas. Also ich bin auch gespannt, was da noch passieren wird, weil das ja auch so unfassbar immer schwieriger wird, überhaupt einen Ball zu treffen. Also
ja, und wenn du dann überlegst, nimm dir mal so einen Kodai Senga halt, ne? Das ist ja nicht ein 100% Fastballwerfer. So, und wenn der aber trotzdem seinen Fastball mit 100 Meilen wirft, was er diese Saison dann halt schon gezeigt hat, ich glaube, er war 0,2 drunter, 99,8 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann ist es ja wirklich ein Trend, der ja nicht abzustreiten ist, dass halt diese Fastballs immer weiter so nach oben gehen, dass du halt irgendwann sagst, boah, vielleicht muss mal was getan werden. Ist das jetzt schon wieder alter weißer Mann? Ich weiß es
ja
nicht.
Ja, du siehst es ja an den immer schlechter werdenden Betting-Statistiken und den, na, also immer weniger Leute sind auf so einem hohen Niveau, wie es vielleicht dann Arias ist oder die dann Betting Champion werden. Ne? Das sind ja einfach ganz, ganz wenige, die jetzt 300 noch auf der als Average haben. Und das hat ja auch damit zu tun, dass
wer war dieser Prospect, der at bat seinen ersten MLB Pitch gesehen hat? Das ging doch viral. Habe ich vergessen?
Nee, das war ein Highschool Pitcher. War ein Highschool-Pitcher oder College-Pitcher und der hat einen 102 Meilen Fastball gesehen von seinem Gegner und hat den Umpire etwas hilflos und auch verängstigt angeschaut. Ach so,
das war im College?
Ja, das war im College.
Ah, ich dachte, das war Spring Training. Mhm. Ah, okay, das war College. Ja, wie der geguckt hat und hoch.
Das muss ich jetzt die nächsten 15 Jahre machen.
Das ist aber doch auch gefährlich, oder nicht? Sagen Sie mal, Herr Schiedsrichter.
Ja, ich bin mal gespannt.
Habt ihr den Ball gesehen, den Buckner an den Kopf gekriegt?
Ja.
Echt schön.
Wie gesagt, die Woche war ja zum Vergessen für
die Woche für Packer war wirklich.
Die müssen doch auch Pausen kriegen, oder?
Nein, normalerweise müsste da jetzt nach diesem Pitch müsste einfach dieses Curb Your Enthusiasm
Team
reingespielt werden. Und das war's für die Woche. Da ist nicht viel gut gelaufen. Nee. Am schlimmsten war tatsächlich dieser Call auf First Base.
Ja, also. Wo der hat irgendwo anders hingeguckt. Das kann ich mir nicht erklären.
Kann ich das nicht callen, Andreas?
Ja, aber.
Das geht ja nicht. Dann kann ich nicht callen. Du hast die Plate nicht berührt.
Ja,
also wo der Typ ja einfach Mitte auf der Plate aufkommt.
Ja, aber aus seinem Blickwinkel.
Klar. Aus seinem Blickwinkel, hör auf. Blödsinn.
Also das war unangenehm.
Das war wirklich unangenehm.
Ja. Wenn wir jetzt gerade das gute Pitching, was ich bei der Opening Week oder jetzt die ersten 6 Tage ist auch die unfassbare gute Leistung von den Rookies. Also dass du, ne, die Weatherholt bei den Cardinals als einen jetzt da mal rausgenommen.
Kevin Gonigal bei den Tigers.
Ja, bei den Tigers, genau. Mhm. Also einfach ein junge Spieler, die ihre Chance bekommen und gleich so gut am Anfang erstmal einschlagen, das gibt ja viel mehr Energie, ne, für alle. Hey, da kommt jemand und der wird so gut werden. Also das fand ich auch
McGonagall
bemerkenswert. Heißt er. McGonagall, ja. Fand ich auch sehr bemerkenswert aus dieser ersten Woche Baseball. Und es gab auch schon Ejections, habe ich gehört. Also es wurden schon Leute, hier Alex Cora wurde doch schon ejected. Gleich in der ersten Woche, also Tensions are high in Boston.
Ja, aber auch das wegen C.B. Buckner. Ja, ja. Da wurde ein Strike Call gemacht von Trevor Story, genau. Und der hat den Schläger ganz klar hinter der Homeplate gelassen und hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Und dann kommt Alex Cora und dann macht C.B. Buckner nur diesen Zeigefinger nach außen. Und
aber war das immer vor oder nach dem Ball auf dem Kopf? Weil das möchte ich vielleicht damit.
Das war davor.
Ja. Ich glaube, seitdem hat er nicht mehr gecallt,
ja,
oder?
Nee.
Ich möchte so ein Bein nicht an den Kopf kriegen, muss
ich. C.B. Buckner braucht
ist,
Urlaub.
Wäre natürlich ein eleganter Weg zu sagen, ich bin jetzt erstmal 2 Wochen raus.
Lass mal sachte angehen, ne? Vielleicht genau. Auch mal auf Kur gehen oder so.
Also brummt immer noch.
Vielleicht jetzt mal eine Kur einlegen, ne? Schön mit Fangopackungen und so.
Ja. Und eine Brille eventuell.
Ja, haben wir sonst noch was?
Ich glaube, wir haben alle unsere Themen, die wir aufgeschrieben haben,
Oh, die White Sox haben Rekord aufgestellt im Spiel gegen Seattle. Dinge, die es in der MLB noch nicht gab. Erstes Team in der Geschichte der MLB mit 20 plus Strikeouts und einer Niederlage mit 10 Punkten. Mhm. Und den zweiten habe ich jetzt vergessen. Muss ich recherchieren, sorry.
Ein Rekord, aber beziehungsweise etwas Neues gab es auch noch gestern. Die Baltimore Orioles haben durch eine ABS-Challenge ein Spiel gewonnen, hatten mit 8-3 geführt und der letzte Strike des gegnerischen Teams war ein.
Die Rockies sind das erste Team seit 1912, was die ersten 3 Spiele verloren hat, obwohl sie 20 plus Runs gescored haben. Aber das letzte Mal, dass das passiert ist, waren die New York Giants 1912 und die haben danach die National League Titel gewonnen.
Siehste.
Also für die
Hoffnung Rockies, für die Rockies.
Sieht richtig gut aus dieses Jahr.
Und wie gesagt, gestern haben sie gegen die Blue Jays wirklich guten, seriösen Baseball gespielt. Das war ein richtig gutes Spiel. Sieht
so schlimm aus, ne? Das muss ich auch sagen. Die Rockies sind nicht mehr dieser Unfall der letzten 2 Jahre. Mhm. Das kann man jetzt schon sagen. Bei den White Sox ist man sich noch nicht sicher. Viele Grüße, Clemens.
Axel, gestern Brandon Bernardino hat ein fantastisches 9. Inning für die Rockies gepitcht.
Ich habe es gelesen.
Mhm. Ja. Ja. Und was viel schlimmer ist, Kyle Harrison fängt jetzt an gut zu pitchen. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Ja, der ging ja im Devers Trade. Red Sox wurde dann ja, ich glaube, DFA'd oder hat, nee, ihr habt ihn auch getradet, ne? Mhm. Ich glaube, der wurde dann auch getradet und der fängt jetzt an gut zu pitchen, weil er gute Pitching-Coaches das erste Mal in seinem Leben anscheinend hat.
Ja, ja. Soll nicht rumheulen, soll arbeiten.
Und die New York Mets sind das erste Team, was von der Postseason eliminiert wurde. Francisco Lindor, da müsste man eigentlich tatsächlich mal drüber sprechen. Francisco Lindor macht keinen guten Eindruck gerade.
Wollen wir jetzt schon anfangen, den Mets-Fans keine Hoffnung zu machen oder wollen wir uns das aufbewahren?
Ja, warum sollten wir alleine sein in unserem Kram?
Ach stimmt. So, oder sollten wir uns das aufbewahren, bis sie richtig gut führen, die National League East anführen und dann zu sagen, aber jetzt nimmt alles den Berg.
Übrigens, auf Reddit gab es letzte Woche eine Umfrage noch vor der Saison, welches ist die toxischste Fanbase auf Reddit? Wer hat gewonnen? Die Red Sox.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil, wie viele Spieler wolltet ihr entlassen nach dem einen Spiel? Waren das alle oder?
Alle raus.
Alles eins.
Ja, wir fangen von neu an. Roman Anthony kann bleiben und Marcelo Meyer kann bleiben. Der Rest kann gehen. Gary Crochet, der darf auch bleiben.
Völlig überbewertet. Achso, noch nicht überbewertet. Ja.
Sedan nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Ist auch egal. Ich reg mich nur wieder auf. Wir beschließen diesen Podcast hier für heute. Wir melden uns aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Woche wieder. Wir wünschen euch, falls ihr es feiert, frohe Ostern. Und ansonsten gibt es auf Sport Digital 1 Plus in den nächsten 7 Tagen wieder ganze Menge Spiele. Und ihr, wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen wollt, auch finanziell, dann könnt ihr das tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und alles Weitere hört ihr von der Stimme von Just Baseball jetzt hier im Abspann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.